31. Juli 1537. Der Spanier Gonzalo Jiménez entdeckt die Kartoffel in Südamerika.
Unser nächstes Spiel: Kartoffellaufen. Dazu braucht jedes Kind einen Löffel und eine Kartoffel.
Heute verfolgen wir den Weg der Kartoffel.
Jetzt verabredet ihr eine Rennstrecke. Dann legt ihr die Kartoffel auf den Löffel, haltet den Löffel am Stiel fest und auf los geht's los.
Es wird eine lange Reise durch 5 Jahrhunderte.
Wer als Erster am Ziel ist, hat gewonnen.
Die Strecke führt uns von den Hochebenen der Anden bis in die Kochtöpfe der Deutschen.
Aber Vorsicht! Die Kartoffel muss auf dem Löffel bleiben.
Ja, es wird nicht leicht sein für die Kartoffel, aber beginnen wir von vorn.
Kartoffellaufen.
Der Weg beginnt weit oben im Gebirge, in den Anden in Südamerika. Vorsicht, der Boden ist steinig und holprig. In dieser unwirtlichen Gegend liegt die Heimat der Urkartoffel, der Mutter aller Knollen. Die Tage sind kurz, die Nächte kalt, es regnet wenig, der Boden ist karg. Hier oben wurden bereits vor ungezählten 1000 Jahren die Kartoffelchips erfunden.
Die Kartoffel wird auf den Hochländern der Anden, so auf 3000 Meter Höhe, im Winter dem Frost ausgesetzt, zertreten, sodass man durch den Frost so eine Art Gefriertrocknung mit der Kartoffel vornimmt und im Resultat etwas bekommt, das unseren heutigen Kartoffelchips jedenfalls in der Funktion ähnlich ist.
Karl-Heinz Tissow vom Museumsdorf Kloppenburg wird unser Weggefährte auf der Reise der Kartoffel. Er kennt sich gut mit Kartoffeln aus, seit er im Museumsdorf eine Kartoffelausstellung gemacht hat.
Mit der Einwanderung der Kartoffel in Europa verwandelt sich eine ganze europäische Nahrungsgesellschaft.
Mhm. Wollen Sie auch ein paar Chips?
Ja, natürlich. Mhm.
Aber noch ist die Kartoffel nicht im Museumsdorf, nicht in Europa, noch ist sie in den Anden und wird von den Ureinwohnern zu Chips verarbeitet.
Meinen Sie jetzt Junior?
Genau. So werden die Chips nämlich von den Ureinwohnern genannt. Sie unterscheiden sich auch sonst erheblich von diesem Zeug hier, was unser eins als Mitteleuropäer so knabbert.
Wenn es nicht gebleicht wird, ist es schwarz durch den Verarbeitungsvorgang. Also die ursprünglichen Junior, die werden schwarz gewesen sein.
Schwarz, trocken, jahrelang haltbar und gut transportabel, auch ohne Plastiktüte. So. Vor dem Essen werden sie in Wasser eingeweicht und die Inka können gar nicht genug davon kriegen. Spätestens seit sie die Herrschaft über weite Teile Südamerikas übernommen haben, blüht die Kartoffelzucht. Und die Kartoffel macht ihren ersten Schritt auf den Menschen zu. Vom Hochgebirge in die Niederungen und Flusstäler.
Es gibt in Südamerika zu der Zeit ungefähr 200 verschiedene Sorten der Kartoffel, die alle irgendwie von der ursprünglichen Wildkartoffel abstammen, aber die sich natürlich ihren jeweiligen Umgebungen schon ungeheuer angepasst haben.
Während im mittelalterlichen Europa die Menschen in schlechten Zeiten verhungern, Achomama, die Göttin der Kartoffel, nährt ihr Inka-Volk. Bis die Spanier kommen. 1533 erobern sie das Inka-Reich und haben Hunger. Hunger nach Gold und Silber. Kein Wunder, dass sie in ihrer Gier den größten Schatz des Landes zunächst übersehen. 1537 kämpft sich eine spanische Expedition unter Führung des spanischen Admirals Gonzalo Jiménez de Quesada einen Flusslauf empor. Sie sind auf der Suche nach El Dorado, dem sagenhaften Goldland. Stattdessen kommen sie in verlassene Dörfer und machen sich, unterdessen wirklich hungrig, über die Vorräte der Bewohner her. Ein Teilnehmer der Expedition schreibt eine kleine kulinarische Notiz.
31. Juli 1537.
Also heute vor 470 Jahren.
In allen Häusern der Indios lagerten Trüffeln. Diese Trüffeln haben mehlige Wurzeln von der Größe eines Eis, die von gutem Geschmack sind. Ein für die Indianer sehr angenehmes Gut und ein köstliches Gericht sogar für die Spanier.
Dies ist die erste schriftliche Erwähnung der Kartoffel. Ein anderer Spanier schreibt über
eine Art Erdnüsse, die durch Kochen weich werden wie eine Kastanie und eine Haut wie Trüffeln haben.
Die Ureinwohner nennen sie
Papas.
Die Spanier werden sie
Patatas
taufen, woraus sich später die englische Potato entwickelt und in Folge auch die Couch-Potato. Aber so weit ist die Kartoffel noch nicht. Ihre längste Reise steht noch bevor. Von der neuen in die alte Welt. Wie und wann die erste Kartoffel den Atlantik überquerte, ist ungewiss. Wahrscheinlich in der Hosentasche eines armen Matrosen, der sie als Wegzehrung mitnahm. Schriftlich bezeugt ist eine Kartoffelkiste für den König.
Im Jahre 1565 wurde von den Spaniern eine Kiste mit Papas an König Philipp II. Von Spanien gesandt. Der Monarch entschloss sich, sie als Geschenk an den Papst zu schicken, der sie zu seiner größten Freude erhielt.
Woher die Freude über die unbekannten Knollen? Nun, es werden ihnen wundersame Eigenschaften zugesprochen. Unter anderem glauben die Europäer, sie seien potenzfördernd.
Weil sie einfach neu sind, sind sie aufregend und deswegen wird ihnen schon von daher alles Mögliche zugeschrieben an Wirkungen.
Und so sorgt schon dieser Ruf für die weitere Wanderschaft der Kartoffel. Über Spanien kommen die Patatas zum Papst nach Italien.
Tartuffoli
werden sie dort genannt. Aus diesen Tartuffoli werden in Deutschland die
Kartoffeln. Ein neues Gewächs aus Peru, zu unterscheiden von den Erdmorcheln, die von den Welschen auch Kartoffeln genannt werden. Sie gehören unter das Geschlecht der Nachtschattengewächse.
Und die gelten gemeinhin als giftig, was zumindest für den oberirdischen Teil der Kartoffel tatsächlich stimmt.
Vor allen Dingen, wenn Sie die Beeren essen, die eigentlichen Samenträger der Pflanze, dann wird Ihnen nach einigen Stunden ziemlich schlecht und Sie bekommen das übliche Fieber, die klassischen Vergiftungserscheinungen, Atemnot. Und das gibt dann richtig Kartoffelvergiftungen, die aber mit der essbaren Knolle überhaupt nichts zu tun haben.
Doch so ganz geheuer sind auch die Knollen den Deutschen zunächst nicht. Was ist das für eine Pflanze, die sich aus sich selbst heraus vermehrt, die, sobald man nur eine dieser Knollen in die Erde steckt, Dutzende weitere hervorbringt? Teufelswerk. Was den anderen bereits schmeckt, mag der deutsche Michel deshalb nicht.
Diese Wurzel wird in der Speis gebraucht, unter den Aschen gebraten, geschält und mit Pfeffer genossen. Andere, nachdem sie gebraten, schälen's, schneiden's, scheibleinweiß, tun feiste Brühe und Pfeffer dazu.
Heißt es in einem deutschen Kräuterbuch aus dem Jahre 1625.
Die Engelländer essen's mit Öl, Essig und Pfeffer und brauchen's zur Stärkung der ehelichen Werken, Mehrung des Samens.
Hierzulande ist die Pflanze eher eine Sache für Apotheker und Botaniker, denn die Kartoffel ist hübsch und allein deshalb wird sie gern gepflanzt, auch in Preußen.
Dort werden in den Gärten natürlich auch Kartoffeln angebaut, aber natürlich als Pflanzen, deren schöne Blüten man in den Beeten bewundern kann, da erntet man keine essbaren Knollen davon, sondern es ist eine neue botanische Varietät, die man betrachtet und bestaunt.
Das ändert sich, als 1740 Friedrich der Große das Regiment übernimmt. Der König wird Krieg führen und er weiß, dass Kriege auch über den Magen gewonnen oder verloren werden. Soldaten haben nämlich Hunger. Friedrich macht die Kartoffel zu seiner Verbündeten.
Weil die Kartoffel im Unterschied zum Getreide zusammen mit Milch ein Vollnahrungsmittel ist. Man kann fast vollständig von Kartoffeln und Milch leben, wenn man geringe Ansprüche hat.
Ein großer Frachtwagen voll Kartoffeln langte auf dem Markte an. Unter Trommelschlag erging die Bekanntmachung, dass jeder Gartenbesitzer sich zu einer bestimmten Stunde vor dem Rathause einfinden solle.
Erinnert sich ein Zeitgenosse. Friedrich der Große will die Kartoffel ganz groß rausbringen.
Die guten Leute nahmen die hochgepriesenen Knollen verwundert in die Hände, rochen, schmeckten und leckten daran. Kopfschüttelnd bot sie ein Nachbar dem anderen. Man brach sie auseinander und warf sie den Hunden vor, die daran herumschnoberten und sie gleichfalls verschmähten.
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht,
sagt ein altes Sprichwort. Und die Bauern zur Zeit Friedrichs des Großen essen nun mal in der Regel Getreide.
Klassisch ist Dreifelderwirtschaft mit dazwischen liegender Brache. Da gibt es kaum einen Platz für eine solche Frucht wie die Kartoffel, sondern das ist alles sehr eingespielt darauf, dass man vor allen Dingen diese Getreideproduktion, an der man auch eben das Geld verdient, dass man das voranbringt und aufrechterhält.
Es gibt die Legende, Friedrich der Große habe mittels einer List die Bauern zum Kartoffelanbau gebracht. Er habe einen Kartoffelacker streng bewachen lassen, den Wachsoldaten aber die Weisung gegeben, des Nachts ein Auge zuzudrücken. Was bewacht wird, muss gut und wertvoll sein. Und somit hätten die Bauern in der Nacht die Knollen geklaut, um sie dann selbst anzubauen. Eine ähnliche Geschichte gibt es auch aus Frankreich.
Gleiche Geschichten gibt es in vielen Ländern dann, dass man durch das Verbot des Anbaus die Leute zum Anbau angestachelt hätte, was immer voraussetzt, dass die Bauern dümmer waren als ihr König, was man nur begrenzt annehmen darf.
Tatsächlich ist es nach vielen Jahren des Krieges die Not, die auch die preußischen Bauern zur Knolle greifen lässt. Seitdem gilt Friedrich der Große als der große Kartoffelkönig.
Den Staat gab uns der alte Fritz. Dazu die Kartoffel als kluger Mann, weil sie allein, merk auf den Witz, in Not das Volk erhalten kann.
Kriege und Nöte kommen und gehen, die Kartoffel bleibt. Und in deutschen Landen gewöhnen sich die Menschen daran, Kartoffeln zu essen.
Ich koch mir eine Kartoffelsuppe und schlafe dann mit meiner Puppe, denn ich bin ein Deutscher.
Rechts, zwei, drei, vier.
Und dann gibt es da noch den Spruch:
Der dümmste Bauer hat die dicksten Kartoffeln.
So ein Spruch kommt, glaube ich, vor allen Dingen dadurch zustande, dass man schon sehr gestaunt hat, ob der Erträge dieser Kartoffeln. Also man bettet sie in die Erde und sie bringt ja doch aus einer Kartoffel eine ungeheure Menge an Knollen hervor.
Der Triumphzug der Kartoffel, er beginnt im 19. Jahrhundert. Es ist die Zeit der Industrialisierung, des rasanten Bevölkerungswachstums. Millionen hungriger Arbeiter warten auf das Manna des kleinen Mannes.
Diese hochstärkehaltige Kartoffel ist das prädestinierte Nahrungsmittel für kraftraubende industrielle Tätigkeit.
Und wer wohnet in der Stadt, billige Kartoffeln hat, froh und satt wird jeder dann durch den tüchtigen Bauersmann.
Die Konsumkurve der Kartoffel im Deutschen Reich steigt nach 1860 an mit dem Zusammenströmen der Bevölkerung in Städten und in Industriegebieten. Wir haben um 1900 einen Kartoffelkonsum von fast einem Kilo pro Tag pro Kopf der Bevölkerung.
Kartoffellaufen.
Eigentlich könnte die Geschichte hier zu Ende sein, denn die Kartoffel hat ihr Ziel erreicht. Von den Hochebenen der Anden hat sie es bis in die Mägen der Deutschen geschafft. Aber sie bringt es noch weiter. Sie erobert auch die Herzen im Land der Dichter.
Blühendes Kartoffelkraut, sanft vom Sommerwind umkost, immer wann ich dich geschaut, warst du mir ein Augentrost.
Die Züchter geben ihr klangvolle Namen.
Die heißen Charlotte, Sieglinde, Selena, es gibt Lady Crystal. Das sind dann diesem Moment die gängigeren Sorten halt.
Weiß die Frau vom Wochenmarkt.
Die unterscheiden sich vom Aussehen her, von der Form her, der Kocheigenschaft, was festkochend ist, vorwiegend festkochend ist, was mehlig ist, was Salatware ist. Da gibt es dann die runden Kartoffeln, es gibt die ovalen.
Und es gibt tausende Kartoffelgerichte, bis hin zu Klößen, Pommes, Reibekuchen oder Kroketten.
Die Kartoffel ist kochen, bis sie ganz weich ist. Matschen und patschen, bis alles ein Teich ist. Dann formt man Kartoffeln, die werden paniert und in heißem Altöl sauber frittiert. Das Produkt sieht zwar irgendwie festlicher aus, doch es kommt halt nur wieder Kartoffel heraus.
Aber das Schönste, was man aus Kartoffeln machen kann, sind immer noch
Bratkartoffeln. Für mich ist das Kriterium eines guten Restaurants immer die Qualität der Bratkartoffeln. Alles andere kommt weit danach.
Was die Sohle dem Pantoffel, ist dem Volke die Kartoffel.
So ist es.